don't know about Evan. But I do believe in angels.
Yeah, it's Dad.
Rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. I don't care for walking downtown, crazy auto car gonna mow me down, look at all the people like cows in a herd. Birds. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on. I can't stand in line at the store, the mean little people are such a bore. But it's all right if you act like a turd, 'cause I like birds.
Die Idee für das Museum of Care entstand während der Covid-Pandemie. Es war die Zeit des Homeoffice und Nika Dubrovsky und David Graeber dachten darüber nach, was man mit all den ungenutzten Bürogebäuden machen könnte.
Wir dachten darüber nach, ob man diese Räume nach der Pandemie als Kunstinstitutionen nutzen könnte.
Doch dann schauten wir existierende Kunstinstitutionen an und merkten, dass wir so nur Gentrifizierung in die Quartiere bringen und alle damit verbundenen Probleme.
Sonika Dubrowski, die Künstlerin und Kinderbuchautorin, weiß, wovon sie spricht. Sie hat an vielen Orten der Welt gelebt und ist sich bewusst, dass sie als Künstlerin zur Gentrifizierung beiträgt.
Das wollten wir also verhindern und wir begannen einen Text darüber zu schreiben, welche Institutionen sich um Care drehen und welche Institutionen Menschen ausschließen.
Der Begriff Care meint auf Deutsch Fürsorge, aber auch Pflege, Betreuung und Versorgung. Noch während der Pandemie starb Graeber. Dubrowski sah sich als Witwe in der Pflicht, die Beerdigung zu organisieren. Stattdessen organisierte sie einen Karneval, der plötzlich an rund 250 Orten auf der ganzen Welt stattfand. David Graeber schätzte den Karneval wegen seines widerständigen, aufständischen Charakters. Im Zuge dieser Karnevals kamen viele Leute zusammen und das Museum of Care begann als globale Gemeinschaft zu funktionieren. Das Museum of Care lässt sich nicht mit gewöhnlichen Museen vergleichen.
Die ursprüngliche Idee von Museen stammt aus dem antiken Griechenland, wo es sich um ein Haus der Musen handelte. Dies war kein Ort, an dem berühmte oder wichtige Persönlichkeiten die Ergebnisse ihrer Arbeiten präsentierten. Es war eher ein Ort, an dem Menschen zusammenkamen, aßen und tranken und alle möglichen Ideen entwickelten. Aber sie glaubten auch, dass diese Ideen nicht ihre eigenen waren, sondern dass die Musen ihnen die Inspiration dafür gaben.
Dies habe sich vor allem in der Epoche der Romantik verändert, als zwei gegensätzliche Ideen aufeinander trafen.
Da ist zum einen der Industriearbeiter. Er produziert alles, was wir benutzen, aber wir wissen nichts über ihn und wollen auch nichts wissen. Auf der anderen Seite ist das Genie, über das wir alles wissen wollen. Es repräsentiert uns alle und auch den Nationalstaat. Es ist die Idee eines einzigartigen Individuums und Teil des Finanzkapitalismus, denn das Museum ist ein Ort experimenteller Wertschöpfung und dieser Wert wird im Rahmen des Systems verstanden, in dem wir heute leben.
An Museen erkenne man auch, dass der Finanzkapitalismus auf Kolonialismus und gestohlenem Reichtum gebaut sei.
Museen sind auch sehr eng mit Universitäten verbunden, da beide dasselbe System der Wissensproduktion und Wertschöpfung sowie die Idee des einzigartigen Individuums nutzen. Auf diese Weise gestaltet sich auch die Bildung. Von einem zu vielen statt von vielen zu vielen. Und genau so möchten wir Bildung gestalten, horizontal.
Wenn Nika Dubrowski wir sagt, spricht sie von den zahlreichen PartnerInnen des Museum of Care. Kooperationen entstehen dynamisch durch Zusammenarbeit oder dem Teilen von Ressourcen. Im Sinne von David Graebers Idee, nach der Care Menschen zur Freiheit befähigt. Der Idee liegt auch die Annahme zugrunde, dass das meiste an Technologie wie Güter ausreichend vorhanden sei, um eine prosperierende, gerechte und CO2-neutrale Gesellschaft aufzubauen. Einer der Partner des Museum of Care ist Alastair Parvin. Er ist Designer und Gründer des Open System Labs, einem Labor, das Open Source Tools und Infrastrukturen entwickelt.
Es ist schon komisch, dass Universitäten selbst nach ihren eigenen Maßstäben überholt sind. Selbst nachdem man die Definition von Bildung auf eine Form der Versorgung des Arbeitsmarktes eingeschränkt hatte, an die niemand wirklich glaubte, war sie nur noch eine für die Industrie nützliche Sache und das war der Antrieb für die Schaffung dieser großen Institutionen. Und selbst das funktioniert nicht mehr wirklich.
Parvin hat am Beispiel Großbritanniens berechnet, wer am Bildungssystem am meisten verdient. Er kommt zum Schluss, dass Universitäten 50 Milliarden Pfund im Jahr kosten und StudentInnen über Bildungskredite oftmals Schulden von rund 50.000 Pfund machen, noch bevor sie ihre Karriere beginnen. Doch gleichzeitig verdienen private VermieterInnen, die Wohnungen an StudentInnen vermieten, jährlich 85 Milliarden Pfund. Parvin stellt sich die Frage, was eine Ausbildung wert sei, die Menschen mit hohen Schulden und teurer Miete belastet.
Wir werden wahrscheinlich eine harte Lektion lernen müssen, denn Bildung ist eine Infrastruktur der Hoffnung. Sie ist der Weg zu einer zweiten Chance oder zu einer Veränderung der Lebensumstände, ein Weg, um der Einsamkeit zu entkommen. Eine Gesellschaft, in der man diese Chance nicht hat, wirkt sehr schnell gefährlich und beängstigend.
Das Museum of Care versteht sich als weltweites Solidaritätssystem, das öffentliche Kunstprojekte, Konferenzen und Bildungsprogramme veranstaltet, Ressourcen teilt und nach Möglichkeiten auch Räume baut oder öffnet. So wie auf der Karibikinsel St. Vincent, wo ein gestrandetes Schiff zur Heimstätte für die Open Source Survival Kit Collection wurde. Open Source meint in Bezug auf Software, dass der Quellcode frei einseh- und veränderbar ist, damit er den eigenen Bedürfnissen angepasst werden kann. Das Prinzip lässt sich auch auf das Analoge übertragen. In diesem Sinne ist die Survival Kit Collection eine Sammlung von Ideen, Designs, Bausätzen und Prinzipien, die dazu dienen, grundlegende menschliche Bedürfnisse zu erfüllen. Baruch Eser ist freiwilliger Mitarbeiter am David Graeber Institut und Anthropologe. Er sammelt Survival Kits für das Museum of Care.
Es gibt so viele interessante Ideen, aber sie erreichen nicht wirklich die Menschen, die sie umsetzen könnten. Sie treffen nicht aufeinander, sodass sie sich über diese Ideen austauschen könnten. Das Survival Kit ist also eine Art Treffpunkt für all diese Ideen. Im Moment beginnen wir mit einer Sammlung, aber wir möchten daraus ein lebendiges Netzwerk machen, damit sowohl Austausch als auch Umsetzung stattfinden können.
Teil der Sammlungen seien beispielsweise Designs, um Wasser aufzubereiten, Solarenergie zu gewinnen und Energie in Wärme umzuwandeln. Und ein 3D-Drucker, der mit zerkleinertem Plastikmüll vom Strand funktioniert. Für Nika Dubrowski ein Beispiel, wie Kollektive zusammenkommen.
Es war ein Pole, der diese sehr günstige Maschine erfunden hat, die Plastik zerkleinert. Wir waren in St. Vincent und haben eine Gemeinschaft besucht, die sich darüber beschwert hat, dass ihr Strand voller Plastik ist. Und für den 3D-Drucker muss man ja entweder das Material kaufen oder man kann diese Maschine benutzen und plötzlich wird all dieser Plastik super nützlich.
Die Idee für das Museum of Care entstand in einer Zeit, in der durch die Pandemie viel Grundlegendes in Frage stand. Bis heute sammelt und vernetzt es Ideen, Konzepte sowie Menschen rund um die Welt. Dies, um Technologie und Innovation im Sinne David Graebers zu entwickeln und einzusetzen, damit Care alle Menschen zu Freiheit befähigt. In der Zeit zwischen den Jahren steht vieles still, nicht aber das Congress Center Hamburg, wo sich zwischen den Feiertagen rund 16.000 HackerInnen und Technologieinteressierte am Chaos Communication Congress trafen. Wir waren für euch vor Ort und haben uns aus den rund 170 Vorträgen einige Themen herausgepickt. Der Kongress startete mit einem Vortrag von Katika Kühnreich über einige Grundlagen einer Gesellschaft, die durch Technologie geformt wird. Sie sprach über KI in Anführungszeichen, über eine Gesellschaft, die immer mehr über Maschinen funktioniert und sich Richtung Faschismus bewegt. Kühnreich ist Politikwissenschaftlerin und forscht über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft. Ich habe sie nach dem Vortrag zum Gespräch getroffen. Katika Kühnreich, in Ihrem Vortrag sprechen Sie auch zum Beispiel über Elon Musk.
What if you combine fascism with modern digital technology and hyperconnectivity? What would happen? Let us imagine. Well, look at that. Someone showing a Hitler salute on a huge American stage.
Als Überreicher nimmt Elon Musk massiv Einfluss auf die Politik und damit ist er ein Oligarch. Was ihn von anderen Oligarchen allerdings unterscheidet ist, dass er als CEO von diversen Tech-Firmen neben Geld und Einfluss auch über tonnenweise Daten verfügt. Damit hat er also noch mehr Macht. Was hat denn jetzt Tech-Oligarchie mit Faschismus zu tun?
In einer Oligarchie haben sehr wenige Macht über viele zu ihrem eigenen Nutzen. Was sie unterscheidet von einer legitimierten Regierung ist, sie wurden eben nie gewählt, sie wurden nie legitimiert. Und aufgrund ihrer Daten und ihrem Einfluss kann Elon Musk zum Beispiel das Schicksal ganzer Länder bestimmen. Er hat damals darüber befunden, ob die Ukraine nach dem Angriff Russlands noch Internet hat oder nicht. Und Daten sind Macht. Und wir geben sie an solche Menschen.
Daten sind also Macht. Das Verfügen über Informationen ist Macht. Sie haben am Vortrag auch den Begriff Information Society erwähnt, also Informationsgesellschaft.
So, we have a mess at the moment, and to put it in my words, Information Society means the digital storage and cross-linking of information provides dictators, other maniacs, and their followers help us to gain root access to all stored information about you.
Was ist diese Information Society?
Eine Informationsgesellschaft ist eben keine Wissensgesellschaft. Wissen wäre verknüpfte Information. Es gibt eine Forscherin, Shoshana Zuboff aus den USA, die beschreibt das Ganze als Überwachungskapitalismus. Dass alles, was wir tun, überwacht wird, von den Tech-Firmen zum Beispiel, zum Teil auch von Staaten. Ich bevorzuge tatsächlich den Begriff des Manipulationskapitalismus, weil Überwachung immer mit einem Zweck abläuft. Die Tech-Firmen benutzen all diese Daten, all diese Informationen, die wir ihnen ständig gratis geben, um unser Verhalten zu beeinflussen, damit wir auf ihren Plattformen bleiben. Und Google oder ChatGPT sind ja nicht dazu programmiert, um uns gratis Antworten auf unsere Fragen zu geben, sondern sie sind entwickelt worden, um über die Fragen, die wir stellen, sozusagen einen Geheimzugang zu unserem Gehirn zu bekommen. Alles, was wir an diese Maschinen geben, wird auf uns zurückgeführt. Dadurch, dass wir mit unserer Telefonnummer eingeloggt sind, dadurch, dass unsere Geräte für uns unsichtbare Fingerabdrücke bekommen, dadurch, dass wir in unserem Verhalten sogar über mehrere Endgeräte verfolgbar sind. Und in all das werden wir gelockt, dass wir angebliche Gratisangebote nutzen können. Aber im Kapitalismus gibt es nichts gratis von einer Firma. Das sollte uns eigentlich extrem misstrauisch machen. So ähnlich wie wir eben nicht für Süßigkeiten in fremde Autos steigen sollten, sollten wir nicht für Kätzchenvideos auf seltsame Plattformen laufen. Aber das vergessen wir. Und dadurch, dass wir mit jedem kleinen Erfolg, mit jedem coolen Video einen kleinen Hormonstoß bekommen, von dem wir genauso abhängig werden können wie von anderen Substanzen, entwickeln wir uns von einer Gesellschaft von Bürgerinnen und Bürgern in eine Gesellschaft von Konsumentinnen und Konsumenten.
Nun, wir nutzen tagtäglich also diese digitale Infrastruktur, die Tech-Firmen bereitstellen. Sie haben vorhin auch den Zugang zu unserem Hirn erwähnt, den diese digitale Infrastruktur ermöglicht und dass wir immer mit der Telefonnummer eingeloggt sind. Könnten Sie das ein bisschen ausführen?
Es ist tatsächlich nicht nur die Telefonnummer, sondern wir geben Daten frei, also das, was wir bewusst freigeben an Videos, an Texten und so weiter oder auch an Suchanfragen. Aber zusätzlich geben wir halt noch Metadaten frei und das sind Daten über Daten. Und so kann zum Beispiel unser Mobiltelefon persönlich identifiziert werden und jedes Gerät, mit dem wir im Internet sind, eventuell eben auch die Zahnbürste. Und jede Information über den Browser, den wir benutzen oder auch, wo wir gerade im Gebäude sind, da sind so viele Sensoren an unserem Mobiltelefon, die können das alles aufnehmen. Und aufgrund dieser Informationen wird sozusagen ein digitaler Zwilling von uns gebaut. Und es wird berechnet, wie man diesen am besten verkaufen und beeinflussen kann. Beeinflussen, um noch mehr Zeit auf Plattformen zu verbringen, um uns noch mehr Werbung zu geben, um uns noch mehr zu beeinflussen. Zum einen zeigt es dieses schlechte Menschenbild, das diese Betreiber dieser Plattform haben. Wir sind für sie eben keine Bürgerin, sondern etwas, was man beeinflussen kann, wie eine Ratte im Versuchslabor. Und wenn wir unsere Informationen über Plattformen, die unser Verhalten manipulieren wollen, bekommen, dann sehen wir halt, dass diese Plattformen ganze Gesellschaften innerhalb von wenigen Stunden komplett beeinflussen und Meinungen ändern können. Und das ist wahnsinnig gefährlich.
Wir nutzen ja diese Plattformen nicht zuletzt, weil, wie Sie auch in Ihrem Vortrag erwähnt haben, Geschichten lieben, sie gerne erzählen und ihnen gerne glauben.
We are able to tell and believe in stories. We look for patterns we can recognize and follow or destroy. Many of us need a cause they can believe in and stories help us with that.
Wenn also der Faschismus in verschiedenen Ländern erstarkt, stellt sich mir die Frage, ob FaschistInnen die besseren Geschichteerzählerinnen sind. Was denken Sie darüber?
Ich glaube, alle Seiten haben gute GeschichtenerzählerInnen. Aber tatsächlich, das hat eine amerikanische Videobloggerin einmal gesagt, Linke bieten dir Selbstkritik und das Denken über deine eigenen Vorteile an. Und Rechte bieten eine riesige Erlebniswelt. Zum einen versprechen einem FaschistInnen immer eine Vergangenheit, die es nie gab. Eine Vergangenheit, in der es klare Rollen gab und dadurch Frieden und Harmonie und alles richtig lief. Aber tatsächlich gab es diese Vergangenheit nie. Es gab nie die Frau, die sich liebevoll zu Hause um ihre Kinder gekümmert hat und sich nicht um irgendwas anderes kümmern musste. Frauen waren meistens erwerbstätig. Und Männer haben sich auch früher schon um Kinder gekümmert. Das, was wir heute als Bild haben, ist vor allen Dingen aus dem 19. Jahrhundert. Nun kommen aber die FaschistInnen und bieten einem auch noch etwas anderes an, was total toxisch ist, nämlich die Geschichte vom armen Hascherl. Du bist das arme Hascherl, das von allen irgendwie missverstanden und nicht respektiert wird. Und sie bieten dir ein Kollektiv an, in dem du nicht ein kleines Hascherl bist, sondern Teil eines großen, gewalttätigen Kollektivs, in dem eine tolle Erlebniswelt geboten wird. Und man kann seinen Frust eben auch an zum Beispiel Pogromen rauslassen. Also man hat immer eine gesellschaftliche Gruppe, die schuld ist und gegen die muss man vorgehen, um dieses Kollektiv zu schützen. Der Faschismus bietet uns das Kollektiv immer auf Kosten der anderen. Schon im Futurismus, im Vorläufer des Faschismus, steht, dass der Krieg immer dazugehört. Es gibt keine faschistische Gesellschaft, die nicht irgendwann in den Krieg geht. Das sollten wir lernen, nicht auszublenden. Aber ich hatte ja eben schon gesagt, wir haben uns in ganz vielen Bereichen von dem Prinzip der BürgerInnen zur KonsumentIn entwickelt. Und man muss leider sagen, dass Faschismus auf Konsumverhalten viel besser passt. KonsumentInnen sind bessere FaschistInnen als Teile einer freien Gesellschaft, in der man Verantwortung tragen muss. Und da müssen wir einfach extrem aufpassen und wir müssen besonders Kindern erklären, dass Faschismus etwas ist, was immer in den Untergang führt.
Es ist also besonders wichtig, die kommenden Generationen darüber aufzuklären, was Faschismus ist. Was können wir denn noch tun, anstatt nur auf den kommenden Untergang zu verweisen?
Ein sehr guter Schutz gegen Faschismus sind gute Nachbarschaften und gesellschaftlich aktive Gruppen, die eben ein Menschenbild haben, das integrativ ist. Und zum anderen muss man schauen, dass man Faschismus keine Plattform bietet und nicht auf faschistischen Plattformen ist, weil alle Informationen, die wir digital zur Verfügung stellen, können gegen uns verwendet werden. Und wir geben gerade FaschistInnen wahnsinnige Informationsmacht. Doge in den USA hat dazu geführt, dass Elon Musk Zugriff auf private Daten von Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern bekommen hat. Und wir geben über Twitter, X, wie auch immer es demnächst heißt, Informationen preis, wenn wir das nutzen. Wir geben über Google Informationen preis. Es gibt digitale Alternativen dazu. In Deutschland wurde jetzt ein Digital Independence Day ausgerufen vom Chaos Computer Club. Und eine Gesellschaft an aktiven BürgerInnen oder aktiven Menschen ist etwas, die dadurch Stärke hat, indem sie wirklich vernetzt ist. Und jede soziale Bewegung, jede Nachbarschaft braucht tiefe Wurzeln, denn es kann jederzeit ein starker Wind kommen. Und eine vernetzte und verwurzelte Gesellschaft hält jeden Wind aus.
Katika Kühnreich haben wir gehört. Der gegen Schluss erwähnte Digital Independence Day findet jeweils am ersten Sonntag des Monats statt. Die Idee dabei ist, Big Tech Apps durch eine freie oder weniger problematische Alternative zu ersetzen. Der komplette Vortrag von Kühnreich auf Englisch ist auf rabe.ch verlinkt.
Doge, Department of Government Efficiency. Klingt doch genauso wie meine uralte Erfindung RAGE. Retire all government employees. Ich wollte San Francisco schon 2008 in ein Privatunternehmen umwandeln. Wir müssen radikaler werden. Die Schnellen fressen die Großen. Mehr Start-up-Denken in der Politik. Flexibilität, Tempo. Mut zur Störung und Zerstörung der Gegner. Survival of the fittest.
So ein kurzer Ausschnitt aus Christiane Mudras letzten Theaterstück Freiheit.exe, Utopie als Malware.
Es beschäftigt sich mit den Weltanschauungen der Tech-Milliardäre, die sie in unsere digitale Infrastruktur installieren. Dazu hat Mudra viel recherchiert. Recherche ist fester Bestandteil des Investigative Theater.
In dem Theatertext habe ich mich mit verschiedenen Schriften von Vordenkern von Technologien und von technologischen Strömungen beschäftigt. Ich habe viele Bücher gelesen, viele Texte gelesen, unter anderem auch Texte, die erwähnt wurden von den heutigen Tech-Broligarchen sozusagen. Und ich habe diese ganzen Texte ausgewertet und auch abgeglichen mit Interviews oder mit öffentlichen Statements, die diese Menschen gegeben haben. Und zu guter Letzt haben wir dann noch ziemlich intensiv zum Thema Palantir recherchiert.
So Mudra. Palantir steht geradezu symbolisch für die Tech-Dystopie. Die Software führt Informationen zusammen und beeinflusst Tötungsentscheidungen für Armeen. Der Polizei dient sie als Überwachungstool. Derzeit wird die Software beispielsweise vom US-Militär eingesetzt und auch mehrere deutsche Landespolizeien nutzen sie. Zentrale Ideen der Tech-Milliardäre sind starre Normen und die Bewertung bzw. das Auf- und Abwerten von Menschen.
Die Norm bestimmt längst die Ästhetik. Unsere Norm. Wir nennen sie Individualismus und raten sie hoch auf Instagram.
Dazu kommen Misogynie und koloniale Konzepte.
Ich habe angefangen mit dem Manifest der Futuristen von Filippo Tommaso Marinetti aus dem Jahr 1909. Er ist sehr begeistert von den Entwicklungen der damaligen Zeit und er ist sehr fixiert auf das Thema Geschwindigkeit. Er beschreibt Technologie als etwas sehr Zerstörerisches, Brutales, Männliches. Da sind wir bei der Misogynie. Und er feiert den Krieg als, Zitat, die einzige Hygiene der Welt.
Wir wollen den Krieg verherrlichen. Diese einzige Hygiene der Welt, den Militarismus, den Patriotismus, die schönen Ideen, für die man stirbt und die Verachtung des Weibes.
Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung ist der zentrale Gedanke des Akzelerationismus.
Aufgegriffen von aktuellen Investoren wie zum Beispiel Marc Andreessen ist der Akzelerationismus. Das ist ein sehr breites politisch-philosophisches Spektrum. Das gibt es auch schon länger mit sehr vielen verschiedenen Ausrichtungen. Aktuell haben wir es mit dem effektiven Akzelerationismus zu tun. Und der setzt auf absolutes Wachstum und absolute Beschleunigung von Kapital, von technologischer Entwicklung.
Mit dem Aufkommen von Technologien wie Blockchains und künstlicher Intelligenz wird sich der Akzelerationismus weiter vertiefen und seine permanente Beschleunigung bis zur endgültigen Lähmung der Institutionen vorantreiben. So, und da erschrickt der Mensch und denkt, oh, wir müssen was tun. Und der Akzelerationismus so, das merkt ihr erst jetzt.
Diese Akzeleration auch als politische Strategie, die im Endeffekt ja jedes Nachdenken, jede Reflexion und vor allem jegliche Regulierung auch verhindert oder in Frage stellt. Und genau dafür setzen sich Marc Andreessen und solche Leute ein. Da geht es ganz speziell um die Regulierung von künstlicher Intelligenz, die sie als Fortschrittshindernis sehen. Das ist zum Beispiel eine Strömung, die eben auf diese Art und Weise dann wirklich im politischen Raum und auch die Entwicklung von Technologien beeinflusst, ganz konkret.
Bei ihren Recherchen stieß Christiane Mudra auf weitere Strömungen mit beängstigenden Ideenwelten.
Was mich erschreckt hat bei der Recherche war ein Trend zur Selektion von Menschen. Also das fängt an mit einer Optimierung des Menschen. Die gibt es schon im Transhumanismus. Die spaltet sich auf in verschiedene Bewegungen, wie der Longevity-Bewegung, wo es darum geht, lange, gesund, alt zu werden. Es gibt Einzelne, die streben die Unsterblichkeit an, inzwischen durch Kryonik, wo sich Menschen in Stickstoff einlegen und einfrieren lassen, um sich eines Tages wieder auftauen zu lassen. Das hat natürlich schon so eine gewaltige Hybris in sich, so einen Wunsch nach etwas Göttlichem.
Wir schließen eure Verträge ab, wir erhöhen die Dosis, wir kaufen mehr von eurem Stoff.
Und dann gibt es zum Beispiel die Pronatalistenbewegung, Da ist ein prominenter Vertreter, zum Beispiel Elon Musk. Das ist eine Bewegung, die der Meinung ist, es gäbe nicht genug Menschen auf der Welt, es müssten mehr Kinder geboren werden. Und damit sind natürlich ganz bestimmte Kinder gemeint. Damit sind Kinder einer bestimmten Ethnie gemeint, damit sind Kinder gemeint, die gesund sind, die sehr leistungsfähig sind, die einen sehr hohen IQ haben.
Unsere Kinder werden intelligenter, gesünder und glücklicher sein als andere. Produzenten, ja, statt Parasiten. Nützliche Marktakteure.
Einzelne Familien gehen auch dazu über, dass sie sich für die künstliche Reproduktion entscheiden und das Genmaterial vorab testen. Also sie wählen das Geschlecht auf eine bestimmte Abfolge der Kinder und sie lassen das genetische Material auf Erkrankungen und auch, wie sie sagen, auf den IQ testen. Also da findet eine ganz klare Selektion statt und die hat für mich schon tatsächlich eugenische Züge.
Diese umfangreichen Recherchen verarbeitet Christiane Mudra zu Theaterstücken und vermittelt so Tech-Wissen ans Publikum. Und das funktioniert.
Ich glaube sehr stark an das Theater als Raum der Kopräsenz, wo man einfach gemeinsam, analog, persönlich in einem Raum ist und entsprechend sich nach einer Theaterproduktion auch austauschen kann. Also man kann das Erlebte verarbeiten, man kann aber auch etwas erleben auf mehreren Sinnesebenen, also nicht nur kognitiv, wie wenn man einen Text liest, sondern man hat ja verschiedene Erzählebenen, mit denen man auch gleichzeitig spielen kann.
Und sie stellt dabei fest, dass die Reaktionen des Publikums unterschiedlich ausfallen, je nachdem, welche Medien sie konsumieren. Dies sei nicht altersabhängig, doch es mache einen Unterschied, ob sich Menschen über Print, Radio und Fernsehen informieren oder aber online und dann möglicherweise innerhalb einer Bubble oder gewillten politischen Zusammenhängen.
Diese Menschen sehen inzwischen wirklich komplett verschiedene Realitäten, ist mir aufgefallen. Also zumindest sehen sie über dieselben Vorgänge ganz andere Bilder. Und hier meine ich gar nicht Fake News, sondern ich meine wirklich Tatsachen, aber die Nachrichten, die Informationen sind so anders aufbereitet, dass wir auch schon im Ensemble, in der Probenzeit, aber dann auch mit dem Publikum wirklich sehr, sehr unterschiedliche Diskussionen hatten. Und das fand ich sehr spannend und auch einen Lerneffekt, weil ich glaube, wir haben gerade wirklich einen enormen Gesprächsbedarf als Gesellschaft.
FM. If you are not a totally mature adult, do not attend
Kaput FM.
Kaput.
Kaput FM am 1. Jänner 2026. Live aus dem Radio Helsinki Studio. Heute haben wir ein ganz besonderes Setup. Ein bis vor kurzem namenloses Trio hat sich hier im Studio versammelt. Aufgrund von logistischen Schwierigkeiten ist mir selbst der Trio-Name noch nicht bekannt. Dieser kann aber jederzeit rausgerufen werden. Schreit es ruhig heraus. Hangover. Wissen will, wie es zu dieser Konstellation gekommen ist, muss ich ein bisschen mehr mit uns anfreunden. Auf jeden Fall freuen wir uns schon auf die potenziell nächsten 1 Stunde 35 hier bei
Kaputt FM.
Könnte ich auch anders. Warum auch verzichten auf etwas, mit dem ich mich gut fühle, das in der Lage ist, meinen Bewusstseinszustand auf unterschiedlichen Ebenen zu verändern, indem es mich in eine erfüllende Atmosphäre von psychischem und körperlichem Wohlbefinden taucht. Thank you. Texte und Samples heute kommen und verschwinden, wie es ihnen passt. Verdoppelung des Lebens. Der notorisch mit seinem Körper unzufriedene Mensch versucht fast immer, sich einer angenommenen Vorstellung von Normalität anzunähern. Die Optimierung beinhaltet die Auflösung des als unzulänglich erlebten Zustandes. Mangelhaft empfundene Teile werden entsorgt, der Rest baut sich zu einem anderen Selbst zusammen. Was vom alten Selbst bleibt, streunt als Überbleibsel des hässlichen, noch unverbesserten Endlines durch das Seelenleben der Verbesserten. Francis Ethel Gunn. Frances Ethel Gunn beginnt ihre Karriere als Zweijährige im Theater ihrer Eltern in Grand Rapids, Minnesota. Dort tritt sie in den 20er Jahren gemeinsam mit ihren beiden Schwestern als die Gunn Sisters auf. Frances wirkt dabei höchst niedlich und wird bald als Baby Gunn über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Sich mit einem Namen wie Gunn auf Dauer kein Blumentopf gewinnen lässt, tauft ein Produzent die Zweijährige in Garland um. Das tüchtige Mädchen gibt sich selbst den Vornamen Judy. Vier Jahre danach wird Judy Garland noch einmal eine andere. Metro-Goldwyn-Mayer wählt sie für die Hauptrolle in dem Filmmusical Wizard of Oz aus. Erst als die Dreharbeiten beginnen, bemerkt man, dass die pubertierende Darstellerin für den Charakter der kindlichen Dorothy körperlich zu alt besetzt worden ist. Jetzt fürchten die Produzenten, die immer weiblicher werdenden Formen des Mädchens könnten sich im Verlauf der Produktion unpassend abzeichnen. Grobe Auswüchse der voranschreitenden Pubertät können mit dem Kostüm reguliert werden. Den Rest verschreibt der Arzt des Filmstudios Benzedrine. Produktionsdruck verabreicht er die appetitzügelnden Tabletten in so großen Mengen, dass Judys Hunger und damit das Wachstum des Busens auf null reduziert werden können. Im chemisch gefassten Körper treten aber ungeplante Nebenwirkungen auf. Sperrangelweit aufgerissenen, strahlenden Augen singt Garland unter der magischen Hand das Lied Over the Rainbow. Der Ohrwurm aus dem verzaubernden Land hinter dem Regenbogen wird zu einer Pioniertat der durch Amphetamin verstärkten Popkultur. Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nimmt das flachgehaltene Mädchen so den ersten durch das Medium einer synthetischen Droge gesungenen Superhit auf. Sondern in der vom Medientheoretiker Marshall McLuhan formulierten Bedeutung als technisches Verfahren, das Maßstab, Tempo und Schema der menschlichen Wahrnehmung verändert. Verschoben wird durch das ergänzende Produktionsmittel die Empfindung des Selbst. Benutzerin zur Vermittlerin und liefert ihr gleichzeitig ein Gefühl größerer Verfügungsgewalt über die eigenen Möglichkeiten. Eine gesteigerte Wahrnehmung wird in Anschlag gebracht, um sich der eigenen Anwesenheit zu versichern und deren Dimensionen zu verändern. Der so hergestellte Ohrwurm Over the Rainbow wird Garlands wichtigster Schritt auf dem Weg zum Ruhm. Zu Wizard of Oz endet auch die vom Arzt verschriebene Magersucht. Garland darf von nun an die die körperlichen Merkmale einer erwachsenen Frau tragen. Mit ihnen muss sie am laufenden Band andere Leute darstellen. In der isolierten Atmosphäre des Bauens, Ausleuchtens, Probens und Drehens weiterer Filme wird ihre Leistung mit Amphetamin auf dem Niveau höchster Verfügbarkeit gehalten. Wenn wir in einer Produktion arbeiten, ließ man uns Tag und Nacht ohne Pause schuften. Man gab uns Aufputschtabletten, damit wir uns, obwohl wir völlig ausgelaugt waren, noch länger auf den Beinen halten konnten. Dann brachte man uns in die Krankenstation auf dem Studiogelände. Nach 4 Stunden wurden wir wieder geweckt und man gab uns erneut die Aufputschpillen, damit wir weitere 72 Stunden ohne Unterbrechung vor der Kamera stehen konnten. Die meiste Zeit erlebten wir unsere Umgebung wie in Trance. Das diktiert Garland später einem ihrer Biografen. Während der Arbeit vergeht die Zeit wie im Flug.
Time is not real.
Nach einigen Monaten kann sie sich nicht mehr vorstellen, amphetaminfrei zu leisten, was die Produktion von ihr erwartet. Ohne die Droge wirkt ein Tag wie abgeschlossen. Unter ihrem Einfluss öffnen sich lichtdurchflutete Zimmer. Sie braucht nur einzutreten. Die pharmazeutische Lebensführung funktioniert, bis eines Tages die am Set wartenden Regisseure durchdrehen. Legt in ihrer Villa ein Brahms-Konzert auf den Plattenspieler, findet den Anfang romantisch und vergisst dann, der Musik weiter zuzuhören. Als sie Stunden später aus ihrer Bewusstlosigkeit erwacht,